Radio 1 Medienmagazin. Am 14. Juli verstarb Deutschlands wohl verdienstvoller Medienmann Leo Kirch. Ohne ihn sei das Privatfernsehen nicht denkbar gewesen, aber auch ARD und ZDF, so las man, wären so wahrscheinlich nicht gestartet worden. Und ich ergänze hinzu, das deutsche Fernsehen in der DDR, also einerseits der Deutsche Fernsehfunk und das DDR-Fernsehen, haben auch kräftig vom Filmrechtehändler und vom Filmsammler Leo Kirch profitiert. Aber das sind ja alles Nachrufe gewesen von Menschen, die Leo Kirch nur Secondhand kannten. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt mit jemandem telefonisch verbunden bin, der ihn richtig hart erlebt hat, in Verhandlungen nämlich, als es um Filmrechte ging. Das ist der ehemalige NDR-Intendant Professor Jobst Pflug. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Wo sind Sie denn Leo Kirch zum ersten Mal begegnet?
Zum ersten Mal bei einem Treffen der Intendanten mit Vertretern der deutschen Wirtschaft im Hause von Ammerungen in Bonn oder in Bad Godesberg, das weiß ich nicht mehr so genau. Das Besondere daran war, dass er eigentlich gar nicht eingeladen war, aber trotzdem da war. Und das erregte bei den Intendanten der ARD ja große Aufmerksamkeit und Irritation. Und da merkte ich erstmals, das muss sich schon um einen besonderen Fall handeln.
Wann war das genau?
Das muss, schätze ich, so 1981, 82 gewesen sein. Ich war gerade stellvertretender Intendant im NDR und hatte den Vorsitz der Gesellschaftsversammlung der DGETO übernommen, also der Filmeinkaufsgesellschaft der ARD. Und da war er natürlich sofort einer der denkbaren Partner und Gegner beides.
Ist es denn zutreffend, was man jetzt tatsächlich in Nachrufen liest, dass der Start des ersten deutschen Fernsehens ohne Kirch so nicht denkbar gewesen wäre, also nicht so attraktiv denkbar gewesen wäre?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, er hat für den Spielfilmsektor sicherlich eine große Rolle gespielt. Er hat auf Spielfilm gesetzt und hat ja zunächst einmal seine eigene Erfolgsgeschichte gemacht und nicht sehr altruistisch agiert. Also wenn man heute so sagt, er war der Geburtshelfer, das war eigentlich der Beginn seiner eigenen großen Karriere, wenn man ans Geldverdienen denkt. Und er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und das war das primäre Motiv bei ihm.
Ja, man unterstellt ihm, dass er die geniale Idee hatte, zu sehen, dass Filme auch sowas sind wie Rohstoffe und dass, wenn man die nur lang genug aufhebt und immer wieder verkauft und sich dann auch noch die Sender dazu schafft, um die abspielen zu können, dass das eine Geldquelle ohne Ende sei, so eine Art Perpetuum mobile. Aber warum hat denn die ARD zum Beispiel, weil sie die DGETO erwähnten, nicht die Möglichkeit gehabt, direkt bei den Filmherstellern, also bei den Filmproduktionsstudios einzukaufen?
Ich weiß nicht genau, warum das so war, aber ich glaube, man dachte, dieses Filmeinkaufsgeschäft ist ein schwieriges Geschäft und es ist vielleicht auch kein Geschäft, wo man wieder agieren kann. Und ich denke, man hat sich das nicht zugetraut, in dieses Geschäft zu investieren. Das ist eben erst sehr viel später in großem Umfang passiert. Und der Urknall war der Einkauf des MGM United Artists Paket der Library in Hollywood, wo eine Delegation in Marsch gesetzt wurde, die versuchte, gegen Leo Kirch an das Paket zu kommen. Das war für ihn ein Urerlebnis, aber auch für uns. Es war ein Stück Emanzipation und für ihn, er sah plötzlich, dass seine Gewinnmarge gefährdet war und dass er sozusagen sein Quasi-Monopol als Einkäufer eigentlich für alle, für die Privaten, aber auch für ARD und ZDF, dass er dies verlieren könnte. Das war ein sehr erbitterter Kampf und ich habe ihn auch als einen sehr ernstzunehmenden Gegner, der nicht immer sehr wählerisch in seinen Methoden war, in Erinnerung.
Nennen Sie ruhig ein paar Methoden.
Gut, ich meine, es gibt große Spekulationen, wie er dieses quasi Monopol geschaffen hat. Der Spiegel hatte mal eine lange, lange Geschichte darüber. Das endete allerdings mit dem Umfallen des Schlüsselzeugen und mehreren Seiten Unterlassungserklärung und Widerruf. Da will ich mich heute auf meine alten Tage nicht nochmal ranhängen. Aber er hatte durchaus Kontakt in alle Sender und man hatte immer das Gefühl, dass dort auch Abhängigkeiten bestanden.
Hat er in seinen späteren Lebensjahren so etwas wie Realitätsverlust gehabt, weil er dachte, was einmal genial gelang, kann man dann mit der Erfindung des Pay-TVs weiter fortsetzen? Er hat ja dann mit seinem DF1, dem digitalen Röhrenfernsehen 1 und die Nokia-Boxen ziemlich stark auf dieses Segment gesetzt. Er hat dann von Bertelsmann das Premiere-Paket abgekauft, hat einen Versuch mit Rupert Murdoch, die großen finanziellen Verluste auszugleichen. Aber hat er sich da mit der Hoffnung, vielleicht auch ARD und ZDF austrocknen zu können, mit Sportrechten zum Beispiel, da maßlos überschätzt oder war die ARD einfach nur zu gut?
Nein, er hat sich auch überschätzt. Wissen Sie, so viel Erfolg für einen Einzelnen führt ja gelegentlich auch zu sowas wie Allmachtsfantasien. Ich glaube tatsächlich, dass er sich übernommen hat und dass er die letzten 10 Jahre seines Lebens dann auch eine etwas Don Quixote-hafte Auseinandersetzung mit der Deutschen Bank zum Beispiel geführt hat und dann seine Konzentration auf sein eigentliches Kerngebiet irgendwann verloren hat. Er war sehr einsam in den letzten Jahren und sehr verbissen in seinem Kampf gegen die Deutsche Bank.
Man hat ja schon vor seinem Lebensende gehört, dass er den alten Typ Medienunternehmer verkörpere, der nicht in die moderne Zeit passt. Ein Medienunternehmer kann nicht alles überblicken. Das ist ähnlich wie der menschliche Körper. Das Gehirn hat zwar die wesentlichen Grundfunktionen, aber da muss es eben auch Gebiete geben, die selbst denken können. Ist er tatsächlich so etwas wie ein, ich sag's mal etwas pietätlos, Sie mögen es mir nachsehen, ein Auslaufmodell vom Typ Unternehmer?
Ja, in gewisser Weise war er eben immer auch Einzelkämpfer, obwohl er sehr gute Mitarbeiter zwischendurch gehabt hat und mit denen auch Erfolg hatte. Aber er setzte eben auch auf Leute, die ihm ja in jeder Weise verbunden waren und, glaube ich, hat Widerspruch nicht leicht ertragen. Das macht einsam und wenn Widerspruch nicht zum System gehört und dann eben die Gegenargumente nicht integriert werden, dann schafft es auch Gefährdung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, sicherlich war er eine besonders farbige Gestalt in vieler Weise. Und das fällt heute umso mehr auf, als die Szenerie ja an vielen Stellen eher durch graue Mäuse geprägt ist, als durch originelle Persönlichkeiten.
Er wird in diesen Tagen gern mit Rupert Murdoch verglichen, auch was seine Beziehung oder sein Verhältnis zur Politik anbetraf. Allen ist bekannt, wahrscheinlich noch in Erinnerung, dass Sat.1 seinerzeit dann doch sehr stark CDU-Kohl-orientiert war, dass er, ich glaube, 40% Anteile am Springer-Konzern hatte und so weiter. Trägt er diesen Vergleich mit Murdoch oder ist Murdoch nicht doch noch ein anderes Kaliber in dieser Machtpolitikfrage?
Es ist eine gewisse Parallelität unverkennbar, aber Murdoch war sicherlich jemand, der sich hier die Welt und Einfluss in der Welt zum Ziel gesetzt hatte, während Leo Kirch doch sehr lange konzentriert war auf die Bundesrepublik Deutschland und dann erst langsam auch durch verschiedene Personen, mit denen er gearbeitet hat, seinen Einflussbereich ausgeweitet hat. Ich weiß gar nicht, wie oft er überhaupt aus Deutschland wirklich rausgekommen ist. Wenn er Verhandlungen geführt hat, hat er, glaube ich, immer dann Leute in Marsch gesetzt, aber war doch auch sehr bodenständig. Politisch, klar, war er auf derselben Linie. Ich weiß nicht, Murdoch setzte immer auf irgendjemanden, der ihm dann auch besonders nahe war, ob der am Ende wirklich so konservativ ist oder war oder ob es nicht primär Geschäftsmodelle waren, weiß ich nicht. Bei Leo Kirch ist es ganz sicher so, dass er außerordentlich deutlich verwurzelt war im rechten Spektrum. Also nicht im Rechtsextremen, natürlich nicht, aber im konservativen Spektrum.
Was ihn nicht gehindert hatte, dem DDR-Fernsehen auch Ware zu verkaufen, damit das System vielleicht indirekt gestützt hat, weil man dann ja nicht so Westfernsehen gucken brauchte. Ich bedanke mich bei Jobs Blok, Ex-NDR-Intendant und Kirchkenner, wider Willen, sage ich mal, geworden, weil er ganz konkret mit Leo Kirch zusammengetroffen ist. Ich bedanke mich für diese doch sehr seltenen Einblicke in das Imperium Leo Kirch. Vielen Dank, Jobs Blok.
Danke Ihnen auch.